Ich lese nochmal die Verse 34 und 35. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beeris des Hittitas, und Basemat, die Tochter Elons des Hittitas. Die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Also, was sehen wir? Sehr krass, eigentlich gehören diese Verse 34, 35 von der Sache her ja schon gar nicht mehr in dieses Kapitel, aber es prallt eben so hart aufeinander. Gerade der Erfolg nach außen, der offenkundige Segen Gottes. Und dann sind wir zurück in dieser tristen Realität des innerfamiliären Alltags. Und ihr müsst bedenken, zu dem Zeitpunkt ist der Staffelstab der Verheißung ja noch nicht übergeben. Isaak ist man gerade 100 Jahre alt. Das wissen wir von Kapitel 25, Vers 26. Und Esau wählte Frauen aus seinem heidnischen Umfeld. Also, wie Wolfgang Bühne heute sagt, wir würden sagen, er heiratete ungläubige Frauen mit einem heidnischen Glauben. Und warum kritisiert die Bibel das so? Das ist keine kleinkarierte Ausländerfeindlichkeit. Das ist kein kultureller Dünkel. Sondern es geht um eine tiefe geistliche Wahrheit. Vielleicht kann man es so sagen. Das Entscheidende an unserem Leben ist Gott. Unser Verhältnis zu Gott. Die wichtigste menschliche Verbindung in unserem Leben ist unser Ehepartner. Ist auch klar. Niemand prägt uns so stark wie unser Ehepartner. Und deshalb müssen die beiden zusammenpassen. Das ist eine ganz einfache Logik. Das Entscheidende in unserem Leben ist Gott. Die wichtigste menschliche Verbindung ist unser Ehepartner. Und deswegen müssen Gott und unser Ehepartner zusammenpassen. Wie soll es anders gehen? Und bei Esaus Errungenschaften, da wird diese Spannung sehr schnell im Zusammenleben der Familie auch deutlich. Das ist hier nicht weiter ausgeführt, wie sich das im Einzelnen ausdrückte. Aber hier steht jedenfalls, sie machen Isaak und Rebekka viel Herzeleid. Immerhin hat diese Erfahrung den einen Vorteil, dass die Eltern bei Jakob dann umso besser darauf achten, aus welchem Pool er sich seine zukünftige sucht. Das wird dann auch nicht ohne Probleme abgehen, aber es ist schon mal eine andere Perspektive. Okay. Und heute Abend wird Wolfgang Bühne uns dann mit hineinnehmen, wie sich dieser Kampf, also von wegen Verwandtschaftskrieg, wie sich der zwischen Esau und Jakob verschärft. Und dabei werden wir wieder sehen, wie Isaak in eine sehr passive Rolle zurückfällt. Und dann in Kapitel 28, das kommt morgen dann in der Predigt, da versucht er nochmal zu retten, was zu retten ist. Da schickt er Jakob auf Brautsuche in die alte Familienheimat nach Mesopotamien, also dort, wo sie mal herkamen, damit er jemanden nimmt, der aus dem Umfeld der Familie und deswegen aus dem Umfeld des Glaubens kommt. Und dann erteilt er dem Jakob, das werden wir morgen sehen, noch ganz bewusst diesen heilsgeschichtlichen Segen. Und dann verschwindet Isaak völlig aus dem Blick. Bis wir in Kapitel 35, Vers 27 bis 29, dann ziemlich kurz und schmerzlos von seinem Ableben im Alter von 180 Jahren erfahren. Und dazwischen nichts mehr. Ein unauffälliges Leben. Ein durchschnittliches Leben. Der schlichte Name, der begrenzte Aktionsradius. Das ist ja auch nochmal interessant. Gut, wenn jemand einen geografisch begrenzten Aktionsradius hat, muss das noch nicht auf ein schlichtes Leben zurückweisen. Manche Menschen erleben in ihrem Wohnzimmer mehr als andere bei Reisen durch die ganze Welt. Aber bei ihm passt das eben zusammen. Also Abraham ging nach Ägypten, Abraham kam hier aus Mesopotamien. Jakob wird dann eine große Reise antreten. Und bei Isaak haben wir den Eindruck, er bleibt immer hier in diesem Bereich. Ja, in diesem Hagarbrunnen. Der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, Beersheba, Gerar, das ist so der Bierdeckel seines Lebenshorizonts. Hier in Vers 35, am Ende von Kapitel 26, ist er 100 Jahre alt. Und dann kommen 80 Jahre, von denen wir so gut wie nichts mehr erfahren. Außer dem, was jetzt in Kapitel 27 noch läuft und dann der Bericht über seinen Tod. Alles undramatisch. Ja, denkt dran, wie seine Frau bewahrt wurde vor dem Abimelech seiner Zeit. Da ist wenigstens noch weniger passiert als bei Sarah. denkt aber auch an sein ganzes zurückhaltendes Auftreten in den Konflikten. Gut, das war teilweise dann auch gut, dass er so viel Geduld hatte, aber dann vor allem heute Abend dann nochmal sein tragisches Taktieren bei dieser Weitergabe des Segens und dann sein lautloses Verschwinden von der Bühne der Heilsgeschichte. Und dennoch, in allen Jahrhunderten, die noch kommen sollen bis zu uns, gilt Isaak als ein Mann des Glaubens. Eigenartig. Er taucht in dieser Ahnengalerie von Hebräer 11 auf. Können wir vielleicht in der Fragestunde noch mal etwas dazu sagen. Er wird von Jesus, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, in einem Atemzug mit Abraham genannt. Warum? Weil da offensichtlich noch etwas anderes war, das trotz aller Sünden und trotz aller Schwankungen doch eine Wirklichkeit war und von Gott bewahrt wurde. Und das ist unser zweiter Punkt. Und damit geht es auf die Rückseite dieses grünen Zettels. Ein durchschnittliches Leben. Tja, ein echter Glaube wohl doch. Woran kann man das festmachen? Erstens, Arabisch 1. Isaak wird persönlich gerufen. Das seht ihr hier. Wie Gott ihn immer wieder persönlich anspricht. In Vers 2 zum Beispiel, da erschien ihm der Herr und redet ihn persönlich an. Und dann wieder in Vers 24, und der Herr erschien ihm in derselben Nacht. Und das ist jetzt ganz wichtig, Leute. Isaak verwaltet nicht nur das Erbe und die Tradition seiner Familie. Isaak nimmt nicht einfach die Verheißung, die dem Abraham mal gegeben wurde, traditionsgemäß auf und trägt sie weiter. Sondern der lebendige Gott ruft ihn persönlich. Und Gott bietet ihm diese persönliche Gemeinschaft an. Ja, Vers 3, ich will mit dir sein. Vers 24, die Zusage, ich bin mit dir. Und Vers 28 muss das sogar der Heide zugeben. Wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist, sagt der Heide. Er wird persönlich gerufen. Gott spricht ihn auf seine Angst an, Vers 24, fürchte dich nicht. Er ruft ihn persönlich, er redet ihn persönlich an. Und von diesem Prinzip geht Gott nicht ab, dass er uns persönlich ruft. Denn ohne dass Gott dich persönlich ruft, gibt es keinen echten Glauben. Das hatten wir schon bei Abraham gesehen. Und wir werden das morgen nochmal sehr, sehr deutlich bei Jakob wiederentdecken. Wie Gott ihn ruft, ihn anspricht. Wie Gott den Abraham gerufen hat, 1. Mose 12, und Gott sprach, ich will dich lossenden. Und Abraham war ein in der Wolle gefärbter Heide. Die Tradition Abrahams war der Turmbau zu Babel, wenn ihr so wollt. Abraham steht am Ende einer Verfallsgeschichte. Und wir wissen aus Josua 24, dass Abrahams Vater ein Götzendiener war. Und die jüdische Tradition hat dann im Jubiläenbuch noch versucht zu retten, was zu retten war, und dem Abraham noch so eine fromme Vorvergangenheit anzudichten versucht. Nein, der Stammvater war es nicht. Er war offensichtlich nicht fromm. Aber Gottes Ruf ist stark. Und Gottes Ruf reißt ihn heraus aus seiner Verwandtschaft, reißt ihn heraus aus seinem anvertrauten Land, macht ihn bereit, sich von seiner Sippe zu entfernen und loszugehen. So stark ist Gottes Ruf. Und Abraham sagt, ja. Und Isaak ist die zweite Generation. Wir haben das gehört. Isaak hat immerhin schon gläubige Eltern, die vor seiner Geburt für ihn gebetet haben. 1. Mose 25, 21. Und trotzdem lässt Gott es sich nicht nehmen, auch diesen Isaak individuell zu rufen. Einerseits macht Gott klar, die Verheißung ist die Abrahamsverheißung. Er ist gewissermaßen die geschichtliche Basis. Das wird hier deutlich gesagt in Vers 3, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe, diesen Eid, in Vers 5, weil Abraham meiner Stimme gehorsam geworden ist, und dann nochmal in Vers 24, und deine Nachkommen will ich mehren und meines Knechtes Abrahams will. Das ist die objektive Grundlage, ja. Aber Isaak wird jetzt persönlich angesprochen von Gott. Gott verzichtet nicht darauf, Isaak direkt herauszurufen. Und in gewisser Weise ist Isaak typisch für Kinder gläubiger Eltern. Er erlebt von klein auf, dass man mit Gott rechnen kann. Und das ist wunderschön. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich in einer Familie aufwachsen durfte, in der man von klein auf wusste, du kannst mit Gott rechnen. Und er hört Gebete. Aber da steckt auch eine Falle drin, auf die man achten muss. Isaak erlebt den Bruch zwischen Glaube und Bekehrung nicht so stark wie die erste Generation. ist eigentlich normal. Es gibt dann auch immer wieder andere Geschichten, wo auch Leute aus der zweiten Generation sich dann ganz weit entfernen und dann auch das als biografischen Bruch erleben. Aber nehmt nur die Beschneidung. An Abraham wurde die Beschneidung vollzogen, Römer 4, Vers 11, als er das schon bewusst erlebte. Gewissermaßen, als er zum Glauben gekommen war. Wie ist Isaak beschnitten worden? Der hat sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnert. Auf Gottes Anordnung mit 8 Tagen. 1. Mose 17, Vers 12. Ja, okay, dann macht er diese einzigartige Erfahrung am Berg Moria, 1. Mose 22. Das wird er auch nie vergessen haben, denke ich. Und dann sehen wir hier, er betet, als ihm die Rebekka zugeführt wird. Dann betet er nochmal zusammen mit seiner Frau und für seine Frau, dass sie schwanger werden möge. Und wahrscheinlich in diese Zeit fällt auch dieser persönliche Anruf Gottes. Gott ruft persönlich, persönlich gerufen. Jeder, der im echten Glauben steht, ist von Gott persönlich gerufen. Damals gab es noch keine abgeschlossene Bibel, deswegen hat Gott das in der Regel so drastisch gemacht und oft unter sehr spektakulären Rahmenbedingungen. Aber auch damals hat er seine Leute sehr individuell behandelt und so macht er es bis heute. Meine Mutter kommt beispielsweise aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Die musste erst erwachsene Mutter von 2 Kindern werden, bis sie bei einer Predigt von Hans Bruns, die sie gehört hatte, plötzlich zum ersten Mal anfing zu ahnen, was es bedeutet, dass sie ein Sünder ist und Gottes Vergebung braucht. Und da hat Gott sie angesprochen. Dass sie begriff, ich brauche Jesus. Bei mir war es so, dass ich, wie gesagt, aufgewachsen bin mit diesem Glauben und trotzdem hat Gott mich persönlich gerufen. Ich kann nicht den Tag benennen. Nicht ein bestimmtes Ereignis, an dem ich das festmachen würde. Aber er hat mich gerufen. Mehr als ein Prozess ist das gelaufen. Aber ich weiß, er hat mich gerufen. Und ich darf ihm glauben. Und ich bin so dankbar, dass Jesus meine Schuld wirklich ans Kreuz getragen hat. Spurgeon. Spurgeon wurde als junger Kerl von Gott gerufen, als er in die etwas eigentümliche Predigt eines alten Pastors hineingeriet, der ihn gar nicht meinte mit dem, was er da rief. Und ihn dann doch meinte. Und ihn dann packte. Und Martin Lloyd-Jones war ein erfolgreicher Mediziner, 24 Jahre alt, als er irgendwann im Bibelstudium begriff, dass sein Hauptproblem Gott gegenüber nicht darin besteht, dass er einzelne Dinge falsch macht und einzelne sündige Taten vollbracht hat, sondern dass er in seinem Herzen ein verlorener Sünder ist. Und da rief ihn Gott. Ich brauche Jesus, ich brauche den Retter, ich brauche seine Vergebung. Also persönlich gerufen. Und offensichtlich war das bei Isaak so. Und dann hat Isaak persönlich geantwortet. Wir erfahren nicht, wann er sich bekehrt hat. Aber wir sehen einige Konsequenzen seines Glaubens in Vers 6. Ja, sein Vertrauen zeigt sich an seinem Gehorsam. Er bleibt dort in Gerar, obwohl er eigentlich lieber nach Ägypten ausbüchsen will. Weil Gott es sagt, bleib hier. Und dann in Vers 25, wenn ihr hinschaut, die Zeichenhandlung des Altars, dieses öffentliche Bekenntnis zum Herrn, so wie die Amerikaner, als sie das erste Mal auf dem Mond gewesen waren, dort die amerikanische Flagge gehisst haben. Wir waren da. Wir setzen hier unser Zeichen. So hat er dort sein Zeichen gesetzt. Nicht sich zurückgezogen, nicht sich versteckt. Und er hat dann Vers 25 dort sein Zelt aufgeschlagen. Und er hat weiter nach Brunnen gegraben. Das waren auch Glaubensschritte. Gott hat uns dieses Land gegeben und wir wollen hier sein und leben. Und diese ganzen Kämpfe und diese ganzen Widerstände, das muss man ja auch sehen. Und er ist doch mit seiner ganzen stoischen Art bereit, immer weiterzumachen in diesem Land. Er bleibt und dann wird der eine Brunnen ihm zugeschüttet und dann macht er den nächsten wieder auf. Und dann schicken sie ihn hier weg und schubsen ihn so ein bisschen da herum und er macht weiter. Darf man auch nicht unterschätzen. Und das ist eigentlich ein richtig guter Satz am Ende von Vers 22. Und weil die Bibel uns das überliefert, hat er das auch so gesagt. Nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Das heißt, er sagt nicht, jetzt haben wir uns endlich mal durchgesetzt oder jetzt haben wir denen endlich mal ein Schnippchen geschlagen, sondern er nimmt das wirklich bewusst aus der Hand Gottes und sagt, dass wir jetzt hier bleiben können und dass dieser Brunnen nicht angegriffen wird. Das hat Gott gemacht. Er hat eingegriffen. Und das wollen wir ehren. Und wir haben eine Perspektive in diesem Land. Wir sollen wachsen. Gott steht zu seiner Verheißung. Er hat persönlich geantwortet. Und daran seht ihr nochmal, Isaak konnte sich nicht auf den Glauben Abrahams verlassen, sondern er musste selber glauben, er musste selber gehorchen, er musste selber mit Gott rechnen, er musste selber zu ihm rufen. Es gibt kein Glaubensleben aus der Konserve. Du kannst in einer noch so frommen und bibeltreuen Gemeinde seit so und so vielen Jahrzehnten sein, es gibt keinen Glauben aus der Konserve. Und für die Gemeinde Jesu bedeutet das, das betont Wolfgang Bühne immer wieder. Wir haben neulich mit einer Gruppe junger und auch teilweise etwas älterer Menschen gesprochen. Da ging es um die Frage, wie können Gemeinden lebendig werden? Und da hat Wolfgang Bühne auch gesagt, in jeder Generation muss es wieder neue Erweckung geben. Keine Gemeinde kann sich darauf ausruhen, dass sie mal bibeltreu war oder dass sie noch eine bibeltreue Verkündigung hat, sondern es muss in jeder Generation wieder neu Erweckung geben. Es muss durch jede Jugend wieder neu einen Ruck gehen. Dass Menschen begreifen, Jesus ist der Herr. Er lebt, er hat einen Anspruch auf mein Leben. Er will mich ganz. Er ruft mich in seinen Dienst. Er fordert mich heraus. Das können wir nicht aus der Konserve haben. Da kann man nicht sagen, ja, weil die Großeltern mal gut begonnen haben oder die Eltern gut begonnen haben, jetzt führt ihr das eben so weiter. So geht es nicht. In jeder Generation muss es wieder Neuerweckung geben. In jedem einzelnen Leben. Und doch, Isaak hat persönlich geantwortet. Bei allen Halbheiten, die dann kamen, bei allem, was dann wieder schlechter geworden ist, hat Wolfgang Bühne uns ja zeigt heute Morgen und wird uns heute Abend nochmal drastisch zeigen an diesem Beispiel Kapitel 27. Aber da war persönlicher Glaube. Jesus wusste, was er gesagt hat, als er sagte, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Isaak lebt bei Gott. Und damit durfte er dann auch das Dritte erfahren, nicht nur persönlich gerufen und persönlich geantwortet, sondern er wurde persönlich gesegnet. Leute, das zieht sich hier durch wie Perlen an einer Schnur. Ich weise nur darauf hin, weil wir nicht die Zeit haben, das auszuführen. Dass Gott sagt, ich segne dich. Vers 3, ich will mit dir sein und dich segnen. Vers 12, denn der Herr segnete ihn. Vers 24, ich bin mit dir und will dich segnen. Vers 28, wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist. Da steht das Wort Segen nicht, aber die Sache des Segens. Und dann nochmal Vers 29, du bist ja doch der Gesegnete des Herrn. Das gehört auch zum echten Glauben. Echter Glaube ist gesegnet. Das heißt nicht, dass echter Glaube immer mit Wohlstand gesegnet ist. Das sagt die Bibel nicht. Aber echter Glaube ist mit Gottes Wohlgefallen gesegnet. Gott schenkt seine gnädige Zuwendung. Gott schenkt dir seine gnädige Zuwendung. Und diese gnädige Zuwendung Gottes wirkt sich aus in deinem Leben. Sie prägt, sie bewegt dein Leben. Das heißt nicht immer, dass Gott uns ein leichteres Leben schenkt. Manchmal werden wir dadurch, dass Gott uns segnet, auch in schwierige Situationen hineingestürzt, weil Gott uns dadurch wachsen lassen will und reifen lassen will. So lesen wir es ja zum Beispiel im Jakobusbrief in Kapitel 1, Vers 2 ganz deutlich, wo Jakobus schreibt, Jakobus 1, Vers 2, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und dann macht er deutlich, dass es auch ein Segen Gottes, weil er dadurch euren Glauben stärkt. Und dann heißt es nach diesem Abschnitt in Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieb haben. Wenn du ihn lieb hast, dann ist auch die mancherlei Anfechtung, die Gott dir zumutet, ein Segen, weil du darin reifen und dich bewähren darfst. Und wie sich der Segen durch den Text hindurchzieht, zieht sich noch etwas anderes hindurch. Es empfiehlt sich, dass, wenn ihr eure Bibel bearbeitet, jeweils mit einer anderen Farbe vielleicht anzustreichen. Es zieht sich auch durch die Sache mit den Brunnen. Vers 18, Wasserbrunnen. Vers 19, Quelle des lebendigen Wassers. Vers 22, weiter Raum. Er hat uns Raum gemacht, hat mit diesem Brunnen geklappt. Vers 25, wird weiter gegraben, seine Knechte gruben dort einen Brunnen und dann nochmal diese Erfolgsmeldung, Vers 33 beziehungsweise 32, wir haben Wasser gefunden. Und diese Brunnen, die er dort graben darf, sind ein Bild für die Beständigkeit von Gottes Segen. Gottes Quellen hören nicht auf zu sprudeln. Diese Brunnen, dieses Wasser, auf das er immer wieder trifft, sind für Isaak wie ein Pfand der Verheißung. Ein Sinnbild für den geistlichen Segen, den der Herr dem Isaak schenkt. Und ich musste immer an Psalm 84, Vers 7 denken, wo Gott sagt, wir sollten am besten Vers 6 noch dazu lesen. Psalm 84, ein wunderbarer Psalm. Und den Vers 6 nehmen wir noch mit dazu. Da sagt der Herr, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, durch den Psalmsänger. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Dann kommt's. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Das heißt, sie machen Brunnen auch im dürren Tal. Und dann kommt sogar der andere Begriff. Und Frühregen hüllt es in Segen. Der Quellgrund und der Segen. Und in einer alten Luther-Übersetzung wird es so ausgedrückt, die durch das Jammertal gehen und machen da selbst Brunnen und werden gesegnet. Die Brunnen und der Segen. Und das ist Gottes Botschaft. Gottes Quellen versiegen nicht. Du bist gesegnet im Glauben an Jesus. Gottes Quellen versiegen nicht. Und das hat doch Jesus seinen Jüngern schon zugesagt. Johannes 4, da geht es auch um dieses quellende Wasser. Und Jesus sagt diesen Satz bezeichnenderweise, Johannes 4, Vers 6 wird der Ort beschrieben, wo? An Jakobs Brunnen. Das wäre nun für uns noch schöner gewesen, wenn es Isaaks Brunnen gewesen wäre, aber immerhin Jakobs Brunnen. Und dann sagt der Herr in Vers 13 und 14, wer von diesem Wasser trinkt, der da aus dem Brunnen kommt, den wird wieder dürsten. Und dann kommt's, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, also das geistliche Leben, das neue Leben, das ewige Leben, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ich werde ihm Wasser schenken, das reicht bis zum ewigen Leben. Wasser des Lebens, Gottes Quellen versiegen nicht. Und dann kommt die nächste Zusage Jesu in Johannes 6, Vers 35. Und das geht immer in die gleiche Richtung. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Und dann Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den wir empfangen sollten, die an ihn glaubten. Er schenkt dir seinen Heiligen Geist, den Geist des Lebens, das Wasser des Lebens, das ewige Leben. Und dann kommen wir an das Ende des Neuen Testaments, Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, diese Zusage, Offenbarung 22, 17, und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Verstehst du, Gott will dein Leben segnen. Der Quell seines Segens soll nicht versiegen. Er schenkt dir seine Nähe, seine Vergebung. Und auch Isaak erfuhr etwas von diesem Segen. Ihm wurden diese Quellen geschenkt, trotz aller Schwäche, trotz aller Durchschnittlichkeit. Er hatte doch offensichtlich einen echten Glauben. Er war angeschlossen an den lebendigen Gott. Und so bekommt sein durchschnittliches Leben, und das ist das Letzte, was wir hier sehen, Römisch 3, eine überdurchschnittliche Bedeutung. Und ich bitte euch, das nochmal genau im Text aufzusuchen. Es ist schon erstaunlich, was Gott dem Isaak hier schenkt. Und ich will das an zwei Dingen festmachen. Zum einen, er empfängt die volle Verheißung. Er wird das Bindeglied in dieser Segenskette. Hier in Kapitel 26 wird nochmal deutlicher, ja, das ist eine regionale Familiengeschichte. Aber diese regionale Familiengeschichte ist in ihrer weiteren Bedeutung eine Universalgeschichte, eine Segensgeschichte für alle Völker. Was für eine Dimension. Und wenn wir genau hinschauen, wie dieser Segen formuliert ist für Isaak in Vers 3 und 4. Wir haben das ja gelesen, was Gott da alles sagt. Diese Segensverheißung gibt es ja öfter in der Abrahamsgeschichte. Aber welcher Formulierung ähnelt diese hier in Vers 3 und 4 am meisten? Der in Kapitel 22, Vers 16. Und Kapitel 22, Vers 16, das war gewissermaßen die dichteste Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hatte. Und er hat sie ihm wann gegeben? Im Zusammenhang der Opferung seines Sohnes, also auf dem Höhepunkt gewissermaßen der geistlichen Herausforderung. Und wenn wir schauen, welcher der bis dahin gemachten Segensverheißungen ähnelt diesem hier in Vers 3 und 4 am meisten, dann ist es die von Moria. Und unfassbar. Gott wiederholt das nicht nur. Also nirgendwo war das umfassender gesagt worden. Und was auch noch bezeichnend ist, sowohl am Moria als auch hier spricht Gott vom Eid. Also ein bewusstes Zitat aus jener Stunde. Und das ist nun ganz unfassbar. Es wird noch übertroffen, was Gott damals dem Abraham gesagt hat. Es wird hier noch ein Wort eingefügt, was bei Abraham nicht gesagt wurde, nämlich in Vers 3, dass dir, ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen will ich alle Länder geben. Bei Abraham hatte Gott nur gesagt, deinen Nachkommen will ich alle Länder geben. Hier ist dieses dir nochmal eingefügt, bezogen auf Isaak. Und dann ist, was über die Länder gesagt wird, ich will deinen Nachkommen diese Länder geben, wird hier extra gesagt, alle diese Länder. Es ist schon erstaunlich. Er empfängt die volle Verheißung. Ein durchschnittliches Leben. Eine solche überdurchschnittliche Bedeutung. Und dann das Zweite, woran man das sehen kann, er hat Anteil am Triumph der Verheißung. Also Helmut Frey sagt so schön, Gottes Plan marschiert. Gottes Plan marschiert. Das ist die Patriarchengeschichte. Es geht voran, gegen alle Widerstände. Und Isaak sieht schon mehr von erfüllten Verheißungen als Abraham. Dieser durchschnittliche Isaak, dessen Durchschlagskraft nun uns wirklich nicht vom Hocker reißt. Aber am Ende hat er die Situation in Beersheba stabilisiert, er hat ein Abkommen in der Tasche. Und die Philister müssen seine Überlegenheit anerkennen und sagen, ja, der ist von Gott gesegnet. Es ist erstaunlich. Eine letztlich noch erweiterte Verheißung gegenüber Abraham und eine noch vollständigere Erfahrung der Erfüllung. Also man muss sagen, trotz dieses persönlichen Mittelmaßes ist Isaaks Bilanz in Kapitel 26 ausgesprochen erfolgreich. Es ist überrascht, wenn man darauf stößt. Und ein Alttestamentler, Davis, hat es folgendermaßen für uns angewendet. Er hat gesagt, Isaak ist eine Erinnerung daran, dass es letztlich auf Gottes Stärke ankommt. Und dieses Kapitel 26 will unser Herz dadurch erwärmen, dass es uns zeigt, dass Gott seine Versprechungen hält, auch wenn seine Diener nicht gerade Superstars sind, schreibt ein Alttestamentler. Und etwas lyrischer hat es Wilhelm Krummacher ausgedrückt in diesem berühmten Vers, den Wilhelm Busch auch so geliebt hat. Das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was arm, gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Also es geht um Gottes Stärke, der auch mit Leuten und an Leuten wie dem durchschnittlichen Isaak so ein Werk tun kann. Und jetzt müssen wir aber einen wichtigen Zusatz noch machen. Uns gibt die Bibel Isaak nicht als Freibrief, mit dem wir unsere Schwachheit entschuldigen können. Also nach dem Motto, also Isaak war ja auch nur Durchschnitt, dann kann ich es ja auch ruhig sein. Es ist tragisch, wie vieles er schuldig blieb. Und es ist für uns erstmal demütigend. Es ist für uns demütigend in einem guten Sinne, weil wir an dieser Situation Isaak sehen, es kommt auf Gottes Handeln an. Er macht seine Geschichte, er geht seinen Weg. Es ist demütigend für uns. Es ist aber auch entlastend für uns, weil wir wissen dürfen, er kommt auf alle Fälle zum Ziel. Gottes Plan marschiert. Gottes Plan mit seinem Volk marschiert. Gottes Plan mit seiner Gemeinde marschiert. Er kommt zum Ziel. Und wir werden erinnert am Psalm 8, Vers 3, wo es heißt, aus dem Munde der Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Gott reicht das Geschrei von Säuglingen, um seine Feinde zu besiegen. Das ist demütigend und es ist entlastend, aber es ist auch anspornend für uns. Denn jetzt können wir sagen, wenn Gott mit solchen Leuten wie Isaak arbeitet, dann will er auch mit mir arbeiten. Dann kann auch ich nicht sagen, du bist zu unbegabt, du bist zu schwach, du bist zu klein, du bist zu jung im Glauben, du bist zu müde, du bist zu alt, du bist zu schuldbeladen. Keiner kann sich rausreden. Und dann dürfen wir hier Folgendes sehen. Die Voraussetzung dafür, dass der Herr dich gebrauchen kann, ist nicht, dass du überdurchschnittlich bist. Wir denken manchmal, wir müssen irgendwas ganz Besonderes können, damit der Herr uns wirklich gebrauchen könnte zum Bau seines Reiches. Ne? Denken wir so. Aber wir sehen hier, das ist nicht die Voraussetzung. Die Voraussetzung ist nicht, dass du oder ich überdurchschnittlich sind. Aber die Voraussetzung ist, dass du diesen echten Glauben hast. Und dann will Jesus mit dir arbeiten. Und noch ganz wichtig, aber wenn du diesen echten Glauben hast, und du, das wird im Neuen Testament noch viel deutlicher betont als im Alten. Wenn du diesen echten Glauben hast, dann will Jesus den auch wachsen lassen. Dann will Jesus, ja, Jesus will dich auch stark machen. Und deswegen gibt er uns in seinem Wort immer wieder diese überdurchschnittliche Perspektive. Jesus hat uns zum Beispiel diese überdurchschnittliche Versorgung versprochen in Johannes 10, Vers 10. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und Durchschnitt haben. Nein, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Im Überfluss, das war übrigens unser Verlobungsvers. Also, Johannes 10, Vers 10. Leben im Überfluss. Das ist überdurchschnittlich, das ist nicht durchschnittlich. Und überdurchschnittlich will Gott dich auch verändern, wenn er durch Paulus sagt, in 2. Korinther 3, Vers 18, was sagt Paulus? Was macht der Heilige Geist? Wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen in Jesu Bild. Das ist doch nicht Durchschnitt. Und überdurchschnittlich ist auch die Frucht, die Jesus seinen Leuten verheißen hat. Er hat gesagt in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird noch größere Dinge tun als ich, hat Jesus gesagt. Und das hat er bezogen auf die Mission, dass durch den Dienst seiner Leute viel mehr Menschen zum Glauben kommen werden, als durch Jesus selbst. Überdurchschnittliche Frucht. Und er stellt uns eine überdurchschnittliche Erwartung in Aussicht. 1. Johannes 3, Vers 2. Wo Johannes sagt, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbart, was wir einmal sein werden. Denn wir werden Gott sehen, wie er ist. Das ist überdurchschnittlich. Überdurchschnittliche Erwartung, überdurchschnittliche Frucht, überdurchschnittliche Veränderung, überdurchschnittliche Versorgung. Das will der Herr dir schenken. Und darum sollst du dir bitteschön nicht ein Beispiel an Isaak nehmen. Du und ich, wir sollen bitteschön nicht Maß an Isaak nehmen, um uns über unsere Durchschnittlichkeit hinweg zu trösten, um uns in dieser Durchschnittlichkeit einzurichten. Ja, sagt einer, Paulus sagt doch sogar, 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben diesen Schatz nur in irdenen Gefäßen. Klar, wir sind zerbrechlich. Wir sündigen, wir sind immer Unsicherheitskandidaten, wir brauchen es jeden Tag, dass der Herr uns festhält. Irdenen Gefäß, das ist wahr. Aber Paulus hat auch noch was anderes gesagt. Nämlich 2. Timotheus 2, Vers 21. Da sagt Paulus, ja, irdene Gefäße, 2. Korinther 4. Okay, aber hier 2. Timotheus 2, 21. Der Herr will aus uns geheiligte Gefäße zu seiner Ehre machen. Du bist zwar ein irdenes Gefäß, 2. Korinther 4, 7. Aber der Herr will aus dir auch ein geheiligtes Gefäß machen, 2. Timotheus 2, 21. Zu seiner Ehre, nicht Durchschnitt. Du sollst stark werden. Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, du sollst stark werden durch deine persönliche Verbindung mit dem Herrn. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, sagt Paulus. Wie steht es um deine Verbindung zum Herrn? Er will dich stark machen durch diese persönliche Verbindung, die du mit ihm hast. Dadurch, dass du im Alltag ihm vertraust, dass du zu ihm betest, dass du ihm in seinem Wort begegnest, dass du in dieser ganzen, ganz bewussten Verbindung mit ihm durch deine Tage gehst. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Klar, wir kommen uns manchmal nicht sehr stark vor. Das ist richtig. Und wir sehen manchmal auch nicht sehr stark aus. Aber entscheidend ist nicht, dass wir uns stark fühlen. Und entscheidend ist auch nicht, was die anderen von uns halten. Ob die uns nun für so sehr stark halten oder nicht stark, sondern entscheidend ist, was Jesus aus unserem Leben macht. Das zählt. Und deswegen passt hier an den Schluss so wunderbar das Beispiel dieses jungen Bauern, der sich von Gott zum Missionar berufen wusste. Er kam irgendwo aus Nordschleswig, war wahrscheinlich so etwas dröger Bauer von seinem Zugang her und wollte dann in Wuppertal, in Barmen, dort im Missionshaus aufgenommen werden. Sagt, Leute, ich weiß mich von Gott berufen, bitte lasst mich bei euch eine Ausbildung machen. Und die haben so ein bisschen sich seine Zeugnisse angesehen und ihm ein bisschen ausgraben und gesagt, das ist nicht das Richtige für dich. Geh in deinen alten Beruf, bezeuge Jesus dort. Das packst du nicht. Dann haben ihn weggeschickt. Und ein oder zwei Tage später war er wieder da. Hat gesagt, ich weiß mich von Gott berufen. Bitte lasst mich bei euch eine Ausbildung machen. Er hat einfach nicht locker gelassen. Und schließlich haben die achselzuckend kapituliert vor seiner Zähigkeit. Das war übrigens Ludwig Ingvar Nommensen, der da anklopfte und erst nicht aufgenommen werden sollte. Und so haben gesagt, okay, dann mach diese Ausbildung. Wir erwarten nicht viel davon, aber mach es. Wir werden sehen, was Gott daraus tut. Was Gott daraus entstehen lässt, was Gott damit macht. Und dann hat er seine Ausbildung dort durchlaufen. Und als er fertig war, haben sie ihn zu dem Volk der Batak nach Sumatra geschickt, nach Sumatra. Das war eine gefährliche Missionsstelle. 20 Jahre vorher waren dort zwei amerikanische Missionare von den Batak gefressen worden. Und er hat gesagt, ich gehe dahin. Und er ist in dieses Land des Grauens gewissermaßen gezogen, weil er überzeugt war, der Herr schickt mich. Und als er dort wegging, dann nach vielen Jahren, hatte der Herr es geschenkt, dass 200.000 Leute der Batak gläubig geworden waren. 200.000, sagt die Geschichte. Das ist, so macht es Gott. Ja, er selbst mit Zittern und Zagen geht dahin, wird gleich abgewiesen. Die haben gesagt, du bist zu schwach, du packst das nicht, das ist nicht dein Ding. Und er weiß sich vom Herrn gerufen und er vertraut auf den Herrn. Und der Herr macht ihn stark. Und der Herr macht mit seinem Leben etwas Großes. Und er will mit deinem Leben in jedem Fall geistlich etwas Großes bewirken. Es ist nicht, uns nicht verheißen, dass wir 200 beteiligt daran sein dürfen, 200.000 Menschen zum Glauben zu führen. Wäre schön. Aber er will dich stark machen. Er will dir ein überdurchschnittliches Leben schenken, trotz all deiner persönlichen und trotz all meiner persönlichen Durchschnittlichkeit. Er will uns verändern und er will uns gebrauchen. Und deswegen ruft er uns das zu. Sei stark in dem Herrn. Nicht im Sinne einer religiösen Kraftanstrengung. Nicht in dem Sinne, dass wir sagen, jetzt müssen wir so alles, was wir irgendwie in unserer Seele haben, zusammenklauben, um mal stark zu sein. Sondern sei stark heißt, häng dich an Jesus. Bitte ihn, dass er dein Leben immer mehr gebraucht und gestaltet, so wie er es will. Sei stark. Amen.